Da fällt der Übergang jetzt nicht ganz so leicht. Aber stellen wir uns mal vor, dieser letzte Abend Jesu mit seinen Jüngern vor seiner Kreuzigung. Die meisten von uns werden wissen, dass an diesem Abend Jesus das Passahmahl mit ihnen essen wollte und sich danach wirklich gesehnt hat, mit ihnen diese Art von Gemeinschaft zu haben. Und da passiert das, was wir als Bibelleser wissen und worüber uns wir gar nicht mehr so wundern. Jesus steht plötzlich auf, nimmt sich eine Schüssel und wäscht seinen Jüngern die Füße. Er tat das, was normalerweise der Diener des Hauses zu tun hatte. Und dann sagt er seinen Jüngern: Ich habe euch ein Vorbild gegeben, damit ihr genau das einander tut, was ich euch getan habe. Denn ich habe genau ein einziges Gebot euch nahebringen wollen. Dieses eine befolgt: Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Denn daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Bei den Jüngern hat sich dieses, was Jesus da getan hat und was er auch gesagt hat, tief in das Gedächtnis eingebrannt. Und als sie danach aßen, gingen die Gespräche ja weiter. Und nun redete Jesus ganz offen davon, was wie so eine düstere Ahnung über allen lag. Jesus sagte: Ich werde euch jetzt verlassen. Denn ich werde euch im Hause meines Vaters einen Ort vorbereiten, einen Wohnort, einen Platz zum Leben in der Gegenwart Gottes. Thomas, der Jünger, konnte nicht ganz verstehen, was passiert, und fragt ihn: Moment, wohin gehst du? Zu meinem Vater. Ich werde euch aber nicht allein, nicht verwaist zurücklassen, sondern ich werde den Vater bitten, dass er euch einen Beistand schicke. Seinen Geist, der bei euch bleibe in Ewigkeit. Und er wird euch in alle Wahrheit leiten, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Also lasst euch nicht durch Angst, durch Zweifel, durch Unsicherheit lähmen. Ich würde euch noch so viel sagen wollen, aber die Zeit ist jetzt leider zu knapp dafür. Und dann brachen sie auf. Miteinander sind sie durch die Nacht gegangen, Richtung Garten Gethsemane. Und es waren die letzten kostbaren Minuten. Die allerletzte Möglichkeit, sich noch etwas zu sagen, was Gewicht und Bedeutung hat. Und nun lese ich euch vor, was Jesus auf diesem Weg seinen Jüngern aufs Herz legen wollte. Johannes 15, die Verse 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Ihr Lieben, in diesen kostbaren letzten Minuten hat Jesus also nicht mit seinen Jüngern an die nächsten Schritte gedacht. Er hat keine Diskussion mit ihnen geführt, wie denn die Rollenverteilung neu zu strukturieren sei, wenn er nicht mehr da ist. Er hat auch nicht versucht, sie zu ermutigen, indem er mit ihnen an das Ende der Zeit oder an die zukünftige Welt geschaut hat. Das, was Jesus wichtig war, war nur eines: seine Beziehung zu ihnen und ihre zu ihm. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Dieses Bild vom Weinberg, Weinstock, Das war den Jüngern vertraut. Darum habe ich dieses Weinberglied aus dem Propheten Jesaja vorlesen lassen, weil es das war, was sie damit verbunden haben, weil es diese Sicht auf das Bild waren, mit der sie geprägt waren. Und dieses Weinberglied, das erzählt dir davon, dass Gott diesen Weinberg, ein Bild für sein Volk Israel, mit viel Liebe und Fürsorge angelegt hat. Er hat sich Mühe gegeben, hat edle Trauben gesucht, er hat einen Zaun drumherum gebaut zum Schutz, er hat eine Kelter gegraben, er hat alles Erdenkliche getan, damit dieser Weinberg reiche Frucht bringt. Aber er brachte nur schlechte Trauben. Und dann fragt sich Gott, was hätte ich eigentlich noch tun müssen? Und was bleibt mir noch zu tun? Und er gibt sich quasi selbst die Antwort und sagt, ich werde den Zaun einreißen, ich werde meinen Weinberg nicht mehr beschneiden, ich werde ihn überwuchern lassen, ich überlasse ihn sich selbst. Denn mein Herz ist so betrübt, weil ich gehofft habe, dass sie Gerechtigkeit leben, aber sie miteinander gehen in großer Schlechtigkeit um. Ihr Lieben, Gott hat ganz viel investiert an Fürsorge, an Liebe, an Geduld, an Vergebung, an Begleitung. Und trotzdem ist Israel nicht das geworden, was Gott sich vorgestellt hat. Obwohl Gott sich gemüht hat. Und mal ehrlich, trifft das nur auf Israel zu? Gott müht sich und wir gehen nicht mit. An diesem letzten Abend nun mit seinen Jüngern, da hat Jesus etwas Neues angekündigt. Gott tut etwas Neues. Er pflanzt nämlich Jesus, seinen Sohn, als den wahren Weinstock in diese Welt hinein. Nicht mehr Israel, sondern Jesus, der Sohn Gottes. Und er selbst, Gott, ist der Weingärtner, der die Reben reinigt und schützt. Er ist derjenige, der dafür sorgt, dass reiche Frucht wächst. Denn reiche Frucht zeigt, dass es ein guter Weingärtner ist, der etwas davon versteht. Und das ist die Ehre, die Gott erwarten kann. Ihr Lieben, ich möchte mit euch in drei Schritten durch diesen Text gehen, der so dicht ist, dass man mühelos 5 Predigten halten könnte. Ich versuche alles in eine Predigt. 3 Gedanken, 3 Schritte durch diesen Text. Alles Weitere überlasse ich eurer Bibellese in den Kleingruppen zu Hause, wo auch immer. Der erste Schritt. Ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner und ihr seid die Reben. Weinstock und Reben, was will Jesus eigentlich mit diesem Bild ausdrücken? Was macht dieses Bild anders, als wenn Jesus zum Beispiel vom guten Hirten und der Herde spricht? Nun, bei Hirte und Herde, da denken wir sofort daran, dass die beiden sich irgendwie schon gegenüberstehen. Da ist der Hirte, da ist die Herde. Und sie sind doch aufeinander bezogen, denn der Hirte führt und versorgt seine Herde und die Herde folgt ihrem Hirten. Und Jesus spricht in diesem Zusammenhang auch von der einen Herde. Er beschreibt also eine Qualität von Beziehung innerhalb der Herde. Eine Qualität von Beziehung unter uns. Einheit. Das ist das Bild Hirte und Herde. Bei Weinstock und Reben, da wird das ganz anders. Da wird es viel persönlicher. Hier geht es nicht mehr um die Gemeinschaft und Jesus, hier geht es um dich und Jesus. Um deine persönliche Beziehung mit ihm. Da natürlich kann man sagen, so ein Weinstock und die Reben sind äußerlich klar zu differenzieren. Das ist schon ein Bild zu weit, aber ist okay. Also das Knorrige, das was so ein bisschen verkorkst aussieht, wie so ein Stamm, so ein etwas komisch gewachsen, das ist der Weinstock. Kann man äußerlich ganz klar differenzieren von diesen eleganten, flexiblen Reben. Äußerlich klarer Unterschied. Aber wenn man mal hineinschaut, wenn man mal ein Mikroskop nehmen würde, würde man feststellen, Weinstock und Reben werden von demselben Mark durchzogen. Da gibt es dieselben Leitgefäße, da gibt es dieselben Strukturen, da fließen dieselben Nährstoffe durch. Und natürlich kann man sagen, ohne den Weinstock würden die Reben gar nicht existieren. Aber ohne die Reben würde auch der Weinstock keine Frucht tragen. Merkt ihr, worauf es Jesus ankommt? Was der Fokus ist, warum er dieses Bild benutzt? Es geht ihm darum, mit ihm verbunden zu sein, mit ihm verwachsen zu sein, wie der Weinstock und die Reben. Das ist ganz eng verwachsen. Das heißt also, es ist dasselbe Leben, das durch Jesus und dich fließt, das dich mit Jesus verbindet. Es ist dieselbe Liebe, die dich mit Jesus verbindet. Es ist dieselbe Hoffnung, es ist dieselbe Geduld, es ist derselbe Frieden, es ist derselbe Segen. Wie in Jesus, so in dir. Jesus in dir und du in ihm. Ich möchte dich bitten, dass du vielleicht in der kommenden Woche dir mal bewusst so ein paar Minuten Zeit nimmst und über dieses Bild nachsinnst. Du bist eine Rebe an dem Weinstock Jesus. Du bist beständig mit ihm verwachsen. Beständig. Das heißt also, was dich beschäftigt, treibt auch Jesus um. Was dich schmerzt, spürt auch er. Was dich verletzt, trifft auch ihn. Was dich erfreut, darüber jubelt er. Er in dir, aber auch du in ihm. Was ihn beschäftigt, lässt dich nicht kalt. Wo er Mühe hat und Mühe vollträgt, das spürst auch du. Und wo Jesus sich freut, das begeistert auch dich. Das ist zunächst einmal eine Vision von Gemeinschaft zwischen Gott und uns, zwischen Jesus und uns persönlich, die Jesus uns mit diesem Bild gibt. Aufs Engste verbunden, beständig miteinander verwachsen. Und ihr Lieben, das ist diese große Sehnsucht, die Gott bewegt von Anbeginn der Schöpfung an. Das hat er gewollt, als er die Menschen geschaffen hat, als ein Gegenüber geschaffen hat und gesagt hat, sie sind mein Ebenbild, ich gebe meinen Geist in sie, ich hole sie so dicht an mein Herz heran. Diese Vereinigung von Gott und Mensch. Wir feiern bald Weihnachten. In der Person Jesu ist sie schon wahr geworden. Wahre Gott und wahrer Mensch. Und dann, wenn Jesus, der Bräutigam, wiederkommen wird zur Gemeinde seiner Braut, dann wird diese Hoffnung, diese Sehnsucht Gottes, ganz eng verwachsen zu sein mit seinen Menschen, dann wird sie vollendet. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Das ist ein Bild, was Jesus malt für unsere Augen, um uns deutlich zu machen, welche Qualität von Beziehung zu uns Gott sich so sehr wünscht. Darum spricht Jesus hier in diesem ganz kleinen Abschnitt auch 7-mal vom Bleiben. Zweiter Schritt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin mal so frech und frage jetzt mal so in die Runde. Wer von euch ist denn überzeugt, so wie Jesus es sagt, viel Frucht zu bringen? Seid so gut und meldet euch doch mal bitte. Aber so, dass wir es alle sehen. Eins, zwei, zweieinhalb. Okay. Wer bringt nach seiner eigenen Einschätzung mittelmäßig Frucht? Ist noch Luft nach oben. Das sind schon mal so um die 30, 35. Und wer bringt ganz demütig wenig Frucht? Also nochmal so 10. Ich frage jetzt nicht weiter. Ist ja noch eine Differenz. Ich frage nicht weiter. Macht auch keinen Sinn. Unsere Selbstwahrnehmung ist ja meist eh nicht so ganz zutreffend. Es kommt auch nicht darauf an, was wir denken, sondern was Gott sieht. Aber halten wir uns nochmal das Bild vom Weinstock und Reben vor Augen. Gerade wenn man so das Gefühl hat, boah, in meinem Leben, Mensch, mit der Frucht, oh. Was muss ich denn noch tun? Wo muss ich den Gürtel noch enger schnallen? Was erwartet denn Gott noch mehr? Also, bei diesem Bild von Weinstock und Reben, das Große, das Entlassen, das Befreiende, das ist doch dieses, dass die Rebe gar nicht die Frucht produziert. Sie trägt sie nur. Die Rebe trägt nur die Frucht. Klar, ohne die Rebe gäbe es keine Frucht. Aber die Rebe bringt sie nicht hervor. Was die Rebe macht, sie lässt durch sich hindurch fließen, was die Frucht wachsen und reifen lässt. Transit durch mich hindurch. Und nun, ihr Lieben, wird auch klar, von welcher Frucht Jesus hier eigentlich redet. Nämlich nicht davon, was ich doch alles für tolle Pläne habe, was ich alles tun und lassen könnte, was ich bewegen könnte, was ich anstoßen könnte, was ich voranbringen kann, was wir alle so gut sind, wir können ja so viel tun. Sondern die Frucht ist, wer wir sind. Wer bist du? Wer wirst du? Wer wirst du sein? Paulus schreibt im Galaterbrief, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Punkt. Vielleicht geht es euch ja genauso. Wenn ich so diese Aufzählung höre, dann läuft bei mir so ein Scanner, so ein innerlicher. Dann gucke ich da, wo sind denn nun meine Baustellen? Ja? Markiere das so. Freundlichkeit, okay, geht ganz gut. Sanftmut, oh, stark, nachbesserungsbedürftig. Geduld, geht absolut nicht, absolut nicht. Ja. Herr, bitte gib mir Geduld, aber sofort. Wir hören das. Und reflexartig gucken wir darauf und sagen, ich muss meine Frucht der Geduld noch wachsen lassen und bei der Frucht der Sanftmut muss noch ein bisschen mehr Sonne rauf. Ich muss diese Früchte so einteilen. Und wir denken dann so, als müssten wir uns da konzentrieren und dort, denn wir wollen ja, dass das zum Vorschein kommt, was Paulus hier schreibt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Paulus an dieser Stelle nicht schreibt, die Früchte des Geistes aber sind? Plural. Er schreibt hier, die Frucht des Geistes aber ist. Singular. Weil er nicht sagen will, jetzt konzentriere dich auf die Geduld, jetzt konzentriere dich auf die Freundlichkeit, jetzt konzentriere dich auf die Sanftmut, jetzt konzentriere dich auf die Güte. Er sagt, es geht um eines. Es geht um das Wesen Jesu. All diese neuen Aspekte bringen doch nur das Wesen Jesu zum Leuchten. Und das Schöne ist, wenn du nahe mit Jesus verbunden bleibst, dann tut der Heilige Geist Folgendes. Er lässt in dir mehr und mehr das Wesen Jesu aufleuchten. Das ist die Frucht, die den Vater ehrt. Weil er dann Jesus, seinen Sohn, in dir sieht. Ihr Lieben, wisst ihr, was eines meiner Hauptgebetsanliegen ist? Ich bete ganz oft, Jesus, bitte nimm du zu. Bitte werd du größer und stärker in meinem Leben. Lass mich doch bitte abnehmen. Also es ist auch physisch sicherlich kein Fehler, aber ich meine jetzt insgesamt. Ich bete darum, dass Menschen, die mir begegnen, in mir Jesus sehen und weniger Frank. Wenn sie Frank sehen, dann sehen sie Tatsache jemanden, der ungeduldig ist, der um seine eigenen Gedanken kreiselt, der schnell angespannt sein kann und der auch hart und spröde reagiert. Aber Jesus soll zunehmen. Jesus. Und das bete ich übrigens auch für uns als Gemeinde. Ich sage Jesus ganz oft, Herr, es ist mir sowas von egal, was Menschen über die Kreuzkirche denken. Es ist mir sowas von egal, was für ein Etikett man auf uns klebt. Ich möchte nur eins, dass Menschen sagen, egal was das für ein Haufen von Christen da ist, ist mir auch egal, aber dort finde ich Jesus. Jesus. Frucht soll wachsen. Und die Frage ist, wie kriegt Gott das hin, dass die Frucht wächst? Und da gibt es im Reich Gottes dieses eine Prinzip, Wachstum durch Beschneidung. So, als Städter muss man sich ja erst ein bisschen kundig machen, was passiert eigentlich auf einem Weinberg. Ich weiß nicht, ob ihr das alle so drauf habt. Also ich habe es auch nur gelesen, was ich euch jetzt sage. Aber es hat mir geholfen zu verstehen, was Jesus hier meint. So ein Weinstock, bis der nun ein paar Reben endlich hervorbringt, die brauchbar sind, da vergeht Zeit. Ein paar Jahre. Aber irgendwann, wenn die Reben anfangen zu sprießen, dann wachsen sie in alle Richtungen. Viele auch nach unten und liegen dann im Dreck. Kreuz und quer. Und das ist ja der Clou, wenn man sich vorstellt, die sind schon im Weinstock, haben aber ein totales Eigenleben. Ne? Also wie Wildwuchs. Und nun kommt der Weingärtner auf den Plan. Der schneidet nämlich diese Dinge zurück. Und er schneidet so lange zurück, bis er irgendwann erkennt, da ist ein Zweig, der ist stark, der ist belastbar. Das ist der beste Zweig aus diesem Weinstock. Und diesen Zweig bindet er hoch. Da gibt es so Drähte, ne? Haltedrähte für die Weinberge. Da bindet er den Zweig hoch. Alles andere schneidet er weg. Und diese Rebe, die nun da hochgebunden ist, die treibt er weiter aus. Da kommen wieder kleine Reben raus. Und dann geht der Weingärtner wieder vorbei und sagt, na, das muss weg und das muss weg und das muss weg. Und wenn man das mal auf uns überträgt, das kann schon wehtun. Wenn gerade etwas Neues am Durchbrechen ist in meinem Leben, wenn ich gerade eine Stärke entwickle, wenn ich vielleicht aus alten Gewohnheiten rausgetreten bin und neue Gaben empfangen habe, und dann kommt Gott und schneidet es zurück bis auf das Wesentliche. Es tut weh. Aber er ist der beste Weingärtner der Welt. Und er tut das, weil er weiß, wie er das Beste aus mir herausholen kann. Es ist nicht Gottes Willkür. Es ist immer dieser Blick. Ich weiß, was du hervorbringen kannst. Und darum schneide ich. Darum beschneide ich. Darum nehme ich manchmal scheinbar Dinge dir wieder weg. Du sagst, die habe ich doch gerade erst bekommen. Zurück zu unserem Bild. So ein Weingärtner, der wird bis zur Ernte immer wieder durch seinen Weinberg gehen und Blattwerk wegschneiden, damit Sonne auf die Trauben fällt. Der schneidet sogar halbentwickelte Früchte ab. Und sagt, Mensch, oh, da wächst doch was, da ist doch schon ein Ansatz zu sehen, da ist doch Hoffnung da. Und der Weingärtner sagt, nein, hier sehe ich keine Hoffnung. Ich schneide diese halbfertige Frucht ab, damit die Reben stärkere, süßere Frucht hervorbringen. Das ist Wachstum durch Beschneidung, Frucht durch Beschneidung. Nun weiß ich nicht, wie es euch geht als ich den Text vorgelesen habe. Da gibt es ja auch so Stellen drin, die sind echt mühsam. Da spricht Jesus von den Reben, die abgeschnitten werden. Die lässt er einfach liegen, der Weingärtner, dann verdorren die und dann kommt irgendwer und schmeißt sie ins Feuer und es brennt. Vielen Dank auch. Das kann ja echt Angst auslösen oder Druck erzeugen. Und ich weiß nicht, hätte ich nicht gemacht, aber wenn ich gefragt hätte, wer bringt denn keine Frucht? Für Seelen, die den Eindruck haben, ich bringe gar keine Frucht, ist das wie eine Last. Bin ich so eine Rebe, die Gott abschneidet und ins Feuer wirft? Was muss ich denn tun, damit das nicht passiert? Ihr Lieben, lasst uns mal genau hinschauen, was Jesus hier sagt. Er sagt in diesem Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, verdorrt und wird ins Feuer geworfen. Er spricht also nicht von den Reben, die an ihm bleiben, sondern gerade von denen, die nicht an ihm bleiben. Da, wo die Verbindung gekappt ist. Und wenn du in deinem Herzen diesen Wunsch spürst, dann sagst du, ich will mit Jesus verbunden sein, ich will es doch, bist du ja nicht gemeint mit diesen Reben, die ins Feuer geworfen werden. Ja, okay. Aber hat Jesus nicht auch gesagt, jede Rebe an mir, Vers 2, die keine Frucht bringt, die nimmt er weg, jede aber die Frucht bringt, die reinigt ihr, dass sie mehr Frucht bringt? Also doch wegnehmen oder abschneiden. In vielen Übersetzungen steht abschneiden, gerade in den neueren Übersetzungen. Ihr Lieben, ich mache eine kleine Runde Griechisch mit euch. Ist manchmal unerlässlich. Denn dieses Wort, was hier so oft mit wegnehmen und abschneiden übersetzt wird, hat eine völlig andere Bedeutung. Das heißt in der Grundform tragen. Aufheben. Hochheben. Erinnert euch, wenn die Reben so in alle Richtungen wachsen und manche nach unten und dann im Dreck liegen, was macht der Weingärtner dann? Er geht dahin und er kümmert sich um diese am Boden liegenden Reben. Und wie macht er das? Indem er sie hochbindet. Auch hier geht es nicht darum, dass Jesus die Schere ansetzt und mutwillig dich rausbricht aus dem Weinstock, irgendwie was abschneidet, sondern er bindet hoch, damit Frucht kommt. Die Geduld Gottes, die Liebe und Fürsorge Gottes. Ich binde hoch, was im Dreck liegt. Das also ist der zweite Schritt durch unseren Text. Viel Frucht bringen. Dadurch wird der Vater geehrt. Und übrigens, Gott setzt sein Messer nicht einfach so an und schnippelt an dir dran rum. Wenn er beschneidet, bittet er dich immer um deine Zustimmung. Du kannst dich dem entziehen. Aber er möchte deine Zustimmung. Und es ist ein Prozess, der über Zeit geht, dein Leben lang wahrscheinlich anhält. Aber wenn du dich erinnerst, es ist der beste Weingärtner der Welt, der weiß, wie er das Beste aus meinem Leben hervorholen kann, dann sag ja. Auch wenn es schwer ist, sag ja. Und der dritte Punkt, der dritte Schritt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wow. Was ist das mal für eine Ansage, oder? Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und ihr werdet es empfangen. Ich frage jetzt nicht, wer das so Tag für Tag erlebt. Ich glaube, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, mit so einer steilen Aussage Jesu umzugehen. Sie nötigt uns, damit umzugehen. Die Frage ist, wie tun wir es denn? Ich möchte mal nur zwei Extreme zum Verdeutlichen kurz anreißen. Die eine Möglichkeit, mit diesem, ihr werdet alles bekommen, worum ihr bittet, umzugehen, ist, wir relativieren, was Jesus hier sagt. Weil wir es ja nicht erleben. Wir versuchen also, das Wort Jesu an unsere Realität anzugleichen, herunterzustufen, indem wir ganz viele Fußnoten einfügen, die erklären sollen, warum wir bitteschön Jesus hier nicht wörtlich nehmen können. Relativieren. Die andere Möglichkeit ist, am anderen Extrem, wir proklamieren, was Jesus hier sagt. Weil wir das Wort Jesu ja ernst nehmen wollen. Und wir wollen versuchen damit, unsere Erfahrung an das Wort Jesu anzugleichen. Proklamieren ist eine kraftvolle Angelegenheit. Wenn ich für mich bekenne, Jesus ist Herr, wenn ich die Herrschaft Jesu in Bereiche meines Lebens hineinspreche oder in Situationen, in denen ich stehe, dann ist Proklamieren eine kraftvolle Sache. Ihr Lieben, ich beobachte nun manchmal, dass gerade unter uns charismatisch geprägten Christen das Proklamieren wie eine Abkürzung benutzt wird. Nämlich dann, wenn der Heilige Geist eigentlich kommt und sagt, ich möchte mit dir einen Weg der Veränderung gehen. Dann sprechen wir Bibelworte über uns aus und legen quasi den Ball wieder zurück in Gottes Feld, weil Gott muss ja darum kümmern, sich kümmern, dass sein Wort wahr wird. Aber ihr Lieben, ich kann Siege nicht proklamieren oder erklären. Ich muss sie erringen. Ich kann auch Frucht nicht proklamieren. Sie müssen schlicht wachsen. Wie also können wir mit dieser steilen Aussage Jesu umgehen? Was machen wir damit? Ich denke, eine Antwort gibt uns der allerletzte Vers am Ende unseres Textes. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Moment, das hat Jesus zu den Zwölfen da gesagt, auf dem Weg nach Gethsemane. Jünger werden? Die waren doch schon seine Jünger. Die sind doch schon 3 Jahre mit ihm umhergelaufen. Warum sagt Jesus das so ausdrücklich? Damit ihr meine Jünger werdet. Jesus sagt damit, werdet, was ihr schon seid. Man weiß, Gott spricht uns eine Identität zu, in die wir hineinschlüpfen müssen. Und das ist ein Prozess. Dieses an Jesus bleiben ist ja nicht einmal eine Entscheidung, dann flutscht es durch mein Leben. Sondern darum sagt Jesus das hier 7-mal in diesen Versen. Komm zurück, bleib in dieser Verbindung. Leb doch so in diesem Verwachsensein. Löse dich nicht immer wieder von mir. Und in dem Bild wird dann irgendwann klar, wenn ich mit Jesus verwachsen bin, wenn ich mehr und mehr ihm nahe komme und mehr mitkriege, was auf seinem Herzen ist, das wird auch viel klarer in meinem Herzen einen Widerhall finden. Das ist wie beim Stimmen eines Instrumentes. Du musst dich an den Grundton annähern, bis die Harmonie entsteht. Sollte also der Vater dir etwas nicht geben, worin du mit Jesus übereinstimmst, was nicht naheliegt. Alles, was ihr bitten werdet, das werdet ihr empfangen. Und das kann man nicht proklamieren. Da muss man hineinwachsen, mehr und mehr. Ich schließe, dieser dritte Schritt, der fasst alles zusammen, was Jesus uns hier sagen wollte. Mit ihm verwachsen sein, viel Frucht bringen und so zu einem Jünger werden. Möchtest du ihm dein Ja dazu geben? Erstmals, wieder neu, zum 1000. Mal, ist egal. Ja zu Jesus. Lass uns einen Moment der Stille haben.